Wir leben in einer Zeit, die viele als Zeitenwende beschreiben. Eine Ära, in der der weltweite Friedensoptimismus der 1990er Jahre einer massiven globalen Aufrüstungswelle gewichen ist. Angesichts einer komplexen Polykrise aus Klimawandel, Hunger und Kriegen stehen wir vor der existenziellen Frage, ob wir als Menschheit fähig sind, mit unseren Differenzen konstruktiv umzugehen. Mein heutiger Gast ist einer der profiliertesten Konfliktforscher unserer Zeit, Professor Dr. Friedrich Glasl. In seinem aktuellen Buch befasst er sich mit dem Thema, das aktueller nicht sein könnte. Es trägt den Titel »Die Paradoxie des Wettrüstens« zum Konfliktmanagement geopolitischer Krisen. Sein zentraler Befund rüttelt an den Grundfesten moderner Sicherheitspolitik. Aufrüstung führt oft genau das herbei, was sie zu verhindern vorgibt. Sie schafft keine Sicherheit, sondern provoziert Eskalation. Wir sprechen darüber, warum politische Entscheider weltweit dem Rüstungsreflex erliegen und wie die zerstörerische Kriegslogik unser Denken und Fühlen bis hin in den Bereich der künstlichen Intelligenz korrumpiert. Und wir sprechen auch darüber, warum klassische Sanktionen oft das Gegenteil dessen bewirken, was sie erreichen wollen und wie wir stattdessen lernen können, sogenannte Windows of Opportunity, Fenster der Gelegenheit, für den Frieden zu erkennen und zu nutzen. Freuen Sie sich auf ein Gespräch über den Weg von einer reflexhaften Angstpolitik hin zu einer verantwortungsvollen Friedenslogik, die nicht den Sieg auf dem Schlachtfeld, sondern die Gewinnung des Friedens zum Ziel hat. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Soziologische Perspektiven. In diesem Podcast geht es um Politisches und Menschliches. Die Gespräche mit meinen Gästen sollen Gedankenfunken streuen und es sollen damit gerne weitere Feuer entfacht werden. Denn Veränderungen gelingen uns Menschen dann, wenn wir einen gemeinsamen Diskurs finden. Und der Grundstock dafür sind Dialog, gemeinsames Denken und Nachdenken. Dazu kann dieser Podcast anregen oder auch irritieren, ganz wie Sie wünschen und wie Sie es zulassen. Audio ab. Hallo, lieber Fritz.
Hallo, Claudia.
Fritz, ich habe mich sehr gefreut, dass du in den Podcast kommst, gleich zu deinem aktuellen Buch. Und ich habe es mit Freuden gelesen, wenn man bei diesem Thema von Freude sprechen darf. Ja. Aber auf jeden Fall mit viel Interesse. Und ich freue mich jetzt drauf, dass wir dazu in den Austausch gehen, zu deinem aktuellen Buch. Und solange du jetzt keine ersten Wünsche an mich richtest, würde ich einfach gleich in Medias Res mit meiner ersten Frage gehen. Oder gibt es von deiner Seite irgendwas, Fritz?
Ich bin offen.
Du bist offen. Ja, wunderbar. Fritz, du schreibst in deinem neuen Buch, dass Aufrüstung oft genau das hervorführt und auch hervorruft, was sie eigentlich verhindern soll. Was mich dann zu der Frage bringt, warum erliegen politische Entscheider immer wieder diesem Irrtum, obwohl die Geschichte auch was anderes zeigt, dass Rüstung keine Sicherheit garantiert?
Die Erklärung findet sich auch im Buch, wo ich auf die Affektlogik eingehe. Und zwar eben, wenn zum Beispiel Ängste heraufbeschworen werden, und das tut ja zum Beispiel auch die EU-Kommission, ne? Also was wie das Bedrohung, also gar nicht so sehr von dem Herrn Trump, sondern von dem Herrn in Moskau und so weiter oder von China. Und dann ist so, dass dadurch Verunsicherung, Ängste und so weiter heraufbeschworen werden und dann eigentlich das Rationale in den Hintergrund tritt oder geschwächt wird oder verloren geht. Und ein wichtiger Punkt ist, also die Ich-Steuerung, ja? Und dann ist es so, wenn die Ich-Steuerung geschwächt wird, und das hat der Joachim Bauer sehr schön herausgearbeitet, das Hirnforscher, dann wird auch die Fähigkeit zu antizipieren, sich vorzustellen, was könnte denn die Folge meines Tuns sein, das wird eingeschränkt. Also das Antizipieren können ist eine wichtige Funktion der Ich-Steuerung. Und nun ist so, wenn also die Menschen Ängste heraufbeschwören oder selber verunsichert sind, ne? So was da ist eine Bedrohung, egal ob von links oder von rechts kommend und so, ne? dann ist es so, dass das Wichtige ist, was kommt jetzt in mir impulsiv auf? Welcher Handlungstrieb? Ja? Und da wissen wir auch von der Hirnforschung, dass es entweder der Kampfmodus ist oder der Fluchtmodus oder ich bin erstarrt, blockiert, stelle mich tot. Wenn es der Kampfmodus ist, dann ist es so, dass das, was wir dann erleben, wahrnehmen, hören, sehen und so weiter, auf eine bestimmte Art und Weise gedeutet wird, interpretiert wird. Ich nenne das die Erklärungsfunktion, die durch die Affekte aufkommen. So, ja, die wollen uns überrollen oder was auch immer, oder drohen mit Atomwaffen und so. Und dann ist so, dass diese impulsive, der Kampfmodus, der Handlungsimpuls eben nicht überlegt ist, sondern wirklich von der Emotion getrieben wird. So was, ich muss mich da verteidigen und Rüstung aufbauen und so weiter. Aber, und das ist wichtig, die Folgen, die möglichen, werden ausgeblendet. Das kommt gar nicht auf. Und dadurch ist so, dass in der Situation selber auch die politischen Entscheider oder auch die Militärs erschreckend kurzsichtig sind. Und man spricht von der kognitiven Kurzsichtigkeit. Ja? Also auch nicht mal über den nächsten Tag hinausdenken. Wir haben das ja erlebt, wenn dieser Herr Washington, der da mit Israel in Iran bombardiert hat und noch immer, ja, trotz der Versprechen, ist ja noch Kriegszustand, obwohl verhandelt werden soll und so, dann ist es so, dass da wirklich jeden Tag sozusagen Strategieänderungen verlautbart werden, weil gar nicht mittel- oder langfristig gedacht wird. Ja? Und was das alles bedeutet, eben zum Beispiel, was die Sperre da der Meerenge, Hormuz und so, was das weltwirtschaftlich für die Amerikaner selber auch bedeutet, überhaupt nicht in den Überlegungen drin ist. Und das gilt im akuten Handeln und das ist auch, wenn immer wieder aus diesem Heraufbeschwören der Ängste, und das werden existenzielle Ängste, die ja vom Reptiliengehirn her so mit diesen Mechanismen programmiert werden, dass dann wirklich auch das, was uns die Geschichte lehrt, wenn man nur auf die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg oder vor dem Ersten Weltkrieg, wie ich das auch beschreibe, das fällt dann weg. Das wird dann nicht wirklich, wirklich ernst genommen oder reflektiert. Und dadurch, und dann heißt das ganze Buch ja auch Paradoxie des Wettrüstens, dadurch tritt eben diese Paradoxie auf, nämlich wir wollen eigentlich unsere Seite und die andere Seite auch. Wir wollen ja eigentlich, dass es gar nicht zum Krieg kommt und das geht nur, wenn wir abschreckend sind und hochgerüstet sind. Das tut auf der anderen Seite aus. Und es hat ausgeblendet, dass die Wahrnehmung durch die Gegenpartei immer eine feindselige ist und nicht, aha, da will sich ja nur schützen, nur verteidigen, weil ich ihn eventuell angreife. Nein, die sind schon wieder am Vorbereiten des nächsten Überfalles. Ja? Zündeln da und dort und so weiter. Und dann wirklich dieses nicht bedenken können, kurz, mittel, langfristig und so weiter, was das alles an Folgen haben könnte, führt zu Wiederholungstätern. Ja? Mhm. Und wirklich die Paradoxie, und das weiß ich auch nach, auch dann im Ukraine-Krieg, und ich meine, man kann es genauso gut bei dem Krieg gegen den Iran zeigen, weil ich durfte noch, bis Ende März durfte ich noch auf Aktualitäten eingehen im Buch. Dann muss es gedruckt werden. Ne? Aber dass man da auch sehen kann, die Denke des Iran, wenn wir Atomwaffen haben, dann kann uns niemand angreifen, hat genau dazu geführt, dass schon voriges Jahr im Juni beschlossen wurde, jetzt müssen wir deren Atomkraft zerstören. Das angereicherte Uran und so weiter. Genau sozusagen als Provokation zur Aggression. Und, so. Und das ist diese merkwürdige Kriegslogik. Ja?
Du sprichst in deinem Buch auch von Rüstungsreflex, so meine ich mich zu erinnern. Ja. Und da kommt dann bei mir gleich die Frage hoch, wenn wir von Rüstungsreflex gegeneinander auch sprechen, also dass jeder nur noch mit Reflex reagiert, ja?
Ja.
Wie kann eine Regierung dagegen steuern, ohne vielleicht im eigenen Land als naiv oder schwach gesehen zu werden?
Ja, schwierige Frage. Ich nehme mich, wenn es konkret passiert.
Mhm. Ja.
Also jetzt nicht, was ich auch im Buch darstelle, wie kann auch in Friedenszeiten schon das eine oder andere getan werden, dass zum Beispiel eine wirkliche Friedens- und Sicherheitsarchitektur geschaffen wird und nicht eine Scheinsicherheitsarchitektur geschaffen wird und so weiter. Aber es ist wichtig, dass auch von der Zivilbevölkerung Impulse gegeben werden. Also bitte hört mit dem Alarmismus auf. Ja?
Mhm.
Verlasst euch nicht nur, also lasst euch im Denken nicht einschränken, nur auf militärisches Handeln, weil das ist das große Problem. Wozu haben wir denn internationale Organisationen wie die OECD oder die Vereinten Nationen? Wozu haben wir Diplomatie überhaupt? Warum investieren wir Millionen in Diplomatie und nutzen es da nicht? Also um diese Einseitigkeit nur mehr in der militärischen Logik und in der Kriegslogik zu denken und zu handeln, um da wieder, Moment, es gibt da noch andere Wege. Und da meine ich, dass da gerade auch die Zivilbevölkerung eine wichtige Rolle zu spielen hat. Und es gibt ja Beispiele genug, eben zum Beispiel seinerzeit 89, die in Russland die Soldatenmütter, die dagegen protestiert haben, dass ihre Söhne da in Afghanistan Kanonenfutter sein müssen und so. Ne? Oder wenn ich an andere Situationen denke, wo dann wirklich auf gewaltfreie Art und Weise, aber durch zivilgesellschaftliche Aktionen, Kampagnen und so weiter, wirklich eine Wende erreicht worden ist. Ja? Und aber da hat jetzt wirklich die Zivilbevölkerung und die NGOs und so hätten eine wichtige Rolle zu spielen, aber sie schlafen mehr oder weniger oder sind irgendwie abgelenkt worden oder beschwichtigt worden und so weiter. Ich glaube, Claudia, ich habe dir erzählt, dass ich im Jahr 2022, als das mit der Ukraine losging, etwas unternommen habe mit NGOs.
Ja, das hast du schon mal erzählt, ja.
Ja, NGOs, nämlich die beispielsweise einsetzen für alte Natur und gegen Klimaschädigung und dies und das oder Arbeit für Menschen, die auf der Flucht sind und. Ja? Und genau, ihr seid eigentlich Experten auf diesen Gebieten. Und wenn wir uns wirklich anschauen, was ein Tag Kriegsführung an ökologischen Schäden, an Klimaschäden und so weiter, oder eben, dass dann die Fluchtbewegungen einsetzen, für die ihr euch dann einsetzt, wenn es mal losgeht und so weiter. Es ist wirklich, alles, was ihr tut, ist eigentlich verlorene Liebesmühe, wenn gleichzeitig die kriegerischen Handlungen weitergehen. Aber tut euch, die verschiedenen NGOs, tut euch zusammen und sagt, wir können unseren Geldgebern, den Mitgliedern unserer Organisationen doch nicht verkaufen, dass wir da ständig was an finanzieller Unterstützung von ihnen erbitten. Und dann ist das alles verlorene Liebesmühe, ja? Weil mit jedem Tag der Kriegsführung eben Schäden auftreten, sowohl humane wie in der Natur und so weiter. Und die hätten ein Gewicht, wenn sie nicht sich isolieren lassen. Und ich kriegte Antworten wie, naja, aber dann machen wir es vielleicht da oder dort bei der eigenen Regierung unbeliebt, obwohl sie ja unabhängig sind von deren Finanzierung. Ich habe das dann leider akzeptieren müssen. Ne? Aber nur als ein Beispiel.
Mhm.
Und ich betone deswegen so, dass eigentlich zivilgesellschaftlich Individuen oder Organisationen aktiv werden sollten, weil wir wir alle, damit meine ich Menschheit, aber es klingt zu pathetisch, wenn ich das sage, weil wir Stakeholder sind. In der Wirtschaft hat man gelernt, die Interessen der Gemeinde, Interessenverbände und dies und das zu berücksichtigen, denn die sind Stakeholder, wenn eine Firma Wasser oder Luft verschmutzt zum Beispiel. Ja? Die Kommune, die Gemeinde hat den Anspruch oder die Region, dass wir da sorgfältig mit der Natur umgehen. Und dieses Berücksichtigen der verschiedenen Stakeholder jetzt in der Wirtschaft ist schon akzeptiert. Aber dass wirklich andere Regierungen sagen, Moment, Moment, kein Krieg lässt sich lokal oder regional begrenzen. Ja? Das hat heute immer Auswirkungen, ja, auf die internationalen Wirtschaftsverflechtungen und so weiter, Zahlungsverkehr und. Deswegen, wir sind doch gar nicht glaubwürdig, wenn wir das geschehen lassen und andererseits sagen, für die Folgen des kriegerischen Handels sammeln wir finanzielle Unterstützung. Ist eigentlich widersprüchlich. Und dieses Schlafen, dieses auf der Tribüne zwar sitzen und kritisch zuschauen, aber nicht runterzugehen in die Arena und zu sagen, Schluss, ihr Gladiatoren, ja? Schlachtet euch doch nicht gegenseitig ab. Das ist mein Wunsch, dass dieses Aufwachen stattfindet.
Mhm. Du sprichst jetzt einmal über die Zivilcourage und auch die Zivilbevölkerung, ja, über die NGOs. Aber ja, welchen Einfluss haben denn diese Rüstung-Lobbyisten, zum Beispiel in Brüssel oder in Washington, auf die Entstehung von dieser Sicherheitsstrategie oder diesen Sicherheitsstrategien, also die primär auf militärische Stärke setzen?
Also das ist entsetzlich, wenn man die Fakten kennt. Und ich habe verschiedene Fakten aus erster Hand gekriegt, nämlich wie diese Lobby der Rüstungsindustrie, die trifft sich in Brüssel 3-4 Mal so oft mit der Kommission oder mit Mitgliedern der Kommission oder Parlamentariern und so, als zum Beispiel NGOs, die sich für irgendwelche Problemlösungen einsetzen. Und dann außerdem, dass einige Male irgendein Top-Manager der Rüstungsindustrie dann Berater der Kommission wird, was die EU betrifft, oder der Regierungen, und umgekehrt, dass zum Beispiel Mitglieder der Regierung später wechseln ins Management der Rüstungsindustrie. Das ist eine enorme Verflechtung. Und also ein bekannter Friedensforscher in Wien, mit dem ich befreundet bin und so weiter, hat das genauer verfolgt, beobachtet und auch publiziert, wie eng diese Verflechtungen sind. Aber das wird eigentlich verschwiegen. Und da müsste auch ein Aufschrei eigentlich durch die Bevölkerung gehen, ja Moment, also ihr macht den Bock zum Gärtner. Was wirklich auch bestürzend ist, das ist, wie seit dem Februar 2022 die Aktienkurse, ich habe das dargestellt auch im Buch, die Aktienkurse der europäischen Rüstungsindustrie bis zu verzehnfacht oder sogar mehr sind. Und mehr auch erwartet wird, weil es ja wirtschaftlich, konjunkturell nicht gut geht, dass natürlich die Rüstungsindustrie da Arbeitsplätze beschafft und so weiter. Was auch immer regelmäßig falsch eingeschätzt wird, der Beschäftigungseffekt der Rüstungsindustrie. Anders ist es mit dem Innovationseffekt, weil viele Innovationen, die wir zivil nutzen, sind ja eigentlich in der Silicon Valley entstanden, weil es Aufträge der Regierungen gab für die Rüstung.
Du sprichst im Buch auch darüber, dass die Wettrüstung so eine Art Auktion ist. Das heißt, die Preise werden... Ja, genau. Die Preise werden am Ende immer weiter hochgetrieben, obwohl sie eigentlich gar nicht den Wert des Objektes überhaupt belegen. Ja, so ist es ja, so ist es ja häufig bei einer Auktion. Wie lässt sich denn dieser kollektive Drang, den anderen zu überbieten, wie könnten wir das denn stoppen? Hast du dazu eine Idee?
Ja, wie könnte man das stoppen? Wenn ich mir selber zuhöre, wenn ich das sage, gerade bevor wir unser Gespräch geführt haben, wurde ich von den Salzburger Nachrichten interviewt, ja? Mhm. Und habe da auch selber eingeflochten. Es ist einfach, das zu sagen, aber die Umsetzung ist natürlich eine ziemlich komplexe Geschichte und so. Aber das mit diesem Verhalten, da wenn sich zwei steigern, immer wieder das Angebot zu erhöhen und so weiter, das gehört ja zu diesen Teufelkreismechanismen, die insgesamt hinter der ganzen kampfmodusorientierten Politik und damit auch der Rüstung und so weiter wirksam sind. Und die Antwort, ich sage, es ist einfach, das zu sagen, aber es ist schwieriger, und das ist eine Frage, was dagegen zu unternehmen. Aber das Problem ist die Hegemonie. Und zwar gehe ich auf das ein, Unterschied zwischen imperialistischem und hegemonialen Verhalten und so weiter. Aber diese Hegemonie, dieses wir wollen die Weltbesten sein, ganz schön. Ja, wenn man sagt, wir sind bemüht, gute Leistungen zu erbringen. Aber wo es um das Trumpf und Überbieten an sich geht und nicht, ob die Entwicklung, die technologische, ob die auch wirklich nützlich, sinnvoll, notwendig ist, ja, was wir auch jetzt mit der KI und so weiter erleben, ne? Wo die überall zur Anwendung kommt. Also die Frage der Hegemonie, sowas, das stelle ich auch im Buch genauer da anhand der Sicherheitsstrategie des Weißen Hauses von November 2025, was eindeutig die Handschrift von Trump und seinen Beratern, die ja Ja-Sager sind, ja, und gibt sich ja nur mit Leuten, die eben das bestätigen, was er schon gedacht hat. Ist wirklich so. Und der ganze Nepotismus, dass da hochdotierte Stellen in der Diplomatie, Politik und so weiter an Familien oder Freunde vergeben werden, nicht nur der Schwiegersohn, es sind andere auch noch, ne? Die da ohne irgendwelche Fachkenntnis oder dort mitzubringen, dann maßgebliche Funktionen erhalten. Aber eben, und wieder mit dieser Frage der Hegemonie, die USA müssen wirtschaftlich konkurrenzlos sein, aber das heißt in einer Monopolposition und nicht, was ja eigentlich das Prinzip der freien Marktwirtschaft ist, es gibt einen Wettbewerb, weil es mehrere Akteure gibt, die einander mehr oder weniger zwingen, zu innovieren, damit mit weniger Aufwand mehr Qualität erzeugt werden kann und so. Aber jetzt dieses hegemoniale Denken, sowas wie wir wollen wirtschaftliche Stärke und die wirtschaftliche Stärke hängt von der militärischen Stärke ab und die militärische Stärke hängt von der wirtschaftlichen Stärke ab. Das sind so diese zirkulären Kausalitäten, die wir erkennen, wo dann eben dieses Verhalten zu beobachten ist, nämlich wir dulden wir dulden in der westlichen Hemisphäre, das ist die amerikanische Sphäre, überhaupt nicht, dass irgendjemand uns da wirtschaftlich schaden könnte oder Konkurrenz machen könnte. Und zwar, wenn es nicht gelingt mit Methoden der Wirtschaft und der wissenschaftlichen Innovation und so weiter, dann müssen wir das halt mit militärischen Mitteln zu verhindern versuchen. Ja. Und das, sagen wir, die ganze Hegemonie, das ist ja etwas, was schon seit den alten Persern oder Griechen und Römern und so weiter am Laufen ist. Und leider eben jetzt mit den modernsten Technologien ausgestattet, auf verheerende Weise fortgesetzt wird. Ja. Und die Frage ist diese Hegemonie hat immer als Logik, lass dich nicht einschränken durch internationale Kooperationen. Ja? Du musst jederzeit in der Lage sein, das zu tun, was deinen Interessen dient. Und das wird ja auch in dieser Sicherheitsstrategie des Herrn Trump, des Weißen Hauses, da auch ausformuliert, so, und ja, dann durch, wenn das jetzt die andere Großmacht, die auch genauso hegemonial oder imperialistisch denkt, sowas. Wir wollen die Weltbesten in wirtschaftlicher, militärischer, technologischer und so weiter Hinsicht sein. Dann fängt dieses einander Überbieten an. Und damit steigen die Rüstungsausgaben in eine Höhe, die ja überhaupt bar jeder Realität ist.
Wie könnte man genau dieses Streben, du hast jetzt von Hegemonie auch gesprochen, wie könnte man denn da vielleicht ein bisschen Einhalt gebieten, dass man sagt, man ist eben nicht auf so einer Auktion, dass man immer den anderen überbieten muss und möchte?
Das ist ja das Anliegen eigentlich von internationalen Organisationen wie UNO, Vereinten Nationen, oder die Sonderorganisationen der UNO, ja, ob das jetzt die Ernährung oder um Bildung geht oder um Klima oder was auch immer, Gesundheit und so, oder die WTO, also die Welthandelsorganisation, um nämlich die Maßlosigkeit dieses egozentrischen Verhaltens in der Wirtschaft oder in der Politik und so weiter, um dem Grenzen zu setzen. Aber das heißt, man verständigt sich, man vereinbart auch bewusst Einschränkungen in der eigenmächtigen Handlungsmöglichkeit.
Mhm. Ja.
Nur, was wir auch beobachten können, ist eben, dass die USA in der letzten Seite, das habe ich auch dargestellt in dem Buch, einseitig aus verschiedenen Verträgen ausgestiegen ist. Ja? Wie seinerzeit das Atomabkommen, das da in Wien mit dem Iran ausgehandelt worden ist, zum Beispiel mit Herrn Kerry als maßgeblichen Politiker dabei, oder diese Verträge, die es gab zur Beschränkung der Rüstung oder der Reduzierung der nuklearen Sprengköpfe und so weiter. Das war noch vor Trump ein Abkommen Obama und Medvedev auf der russischen Seite und so weiter. Und dieses Aufkündigen dieser internationalen geordneten, rechtsbasierten Kooperation ist ja wirklich das große Verhängnis, was dieser Herr da in Washington immer wieder angezettelt hat und wirklich auch ganz bewusst zum Beispiel die Zahlungen an die UNO, die Zahlungen an die Welternährungsorganisation oder USAID, alle diese Kürzungen, die alle auf Kooperation beruhen und nicht auf egozentrischem Verhalten beruhen, auf uneingeschränktem egozentrischem oder narzisstischen Verhalten. Und da komme ich wieder mit meinem Refrain mit den anderen Regierungen, Ländern als Stakeholder. Bitte schaut da nicht zu. Tut da was. Tut euch zusammen. Jetzt haben europäische Regierungen oder EU haben erst jetzt entdeckt, und ich habe das schon immer wieder kritisiert, auch in dem Buch, dass sie unabhängig von den USA Initiativen ergreifen müssen, was den Irankrieg oder was Ukraine betrifft und so weiter. Mhm. Wieso jetzt erst? Ja? Und zwar diplomatische Prozesse und nicht nur Waffenlieferungen und so weiter.
Ja. Du hast im Buch ja auch von Sanktionen geschrieben da ihr Wirken, ihr beabsichtigtes Wirken, was eigentlich für eine Idee dahinter steht, für einen Gedanken, dass man ja eigentlich ein friedliches Mittel sucht, zwischen Diplomatie und Krieg irgendwie eine Lösung zu finden, ja, so hin und her zu schwanken. Und du argumentierst aber im Buch, dass sie fast nie zu einem Umdenken führen, sondern eher zu einer weiteren Verhärtung.
Ja.
Kannst du dazu noch ein bisschen ausführen, wo dieser Gedanke bei dir herkommt, dass du sagst, nein, Sanktionen führen nie zu irgendeinem Ziel, sondern sie verhärten noch mehr?
Ja, das ist Empirie. Das ist, wenn wir schauen, die ab 2014 und 2015, die verschiedenen Sanktionspakete der EU gegenüber Russland, ne? Immer mit der Idee, und dann müssen die das zurücknehmen oder von den Grenzen weg oder was auch immer, also auch strategisch umdenken und so weiter. Und die gegenteilige Wirkung müssen wir leider konstatieren. Ja? Aber das ist ja nicht nur jetzt, das war eigentlich auch schon in der Geschichte immer wieder, dass wenn der Druck von außen kommt, der Gegendruck von innen steigt. Also dass dann auch die vielleicht sonst zerstrittenen politischen Parteien eines Landes zusammenrücken. Sagen, jetzt haben wir ein gemeinsames Interesse, diesen Feind von außen, dem die Stirn zu bieten, zum Beispiel. Ja? Und das heißt, dass jetzt noch mehr bestimmte einseitige Positionen verhärtet werden. Und nicht, naja, ein Reflektieren aufkommt, naja, da haben wir schon recht, wir sollten eigentlich, so, nichts davon. Ja? Mhm. Und ich habe das als 2014 die ersten Sanktionspakete beschlossen wurden und dann umgesetzt. Und vorher gab es ja ähnliche Erfahrungen mit dem Irak zum Beispiel. Ne? Und so weiter. Also könnte man wirklich in der Geschichte weitergehen. Aber ich habe 2014 auf Einladung dieser außenpolitischen Zeitschrift Sicherheit und Frieden, habe ich damals einen Artikel geschrieben, eben über das, was da schon beobachtbar war an Wirkungen der ersten Sanktionspakete. Und eben diesen Effekt des Zusammenrückens und des Verhärtens und jetzt erst recht, der dann immer wieder aufgetreten ist, den auch beschrieben und auch belegt eben mit dem, was man damals ja mitverfolgen konnte in den Tagesmedien und so weiter. Und das Merkwürdige ist, es gibt da immer noch den Aberglauben, diese Illusion, sowas wie, wenn der Druck erhöht wird, ja, dann denkt der andere um, er gibt vielleicht manchmal nach, vorübergehend, um dann wieder desto stärker zurückzuschlagen. Aber es ist nicht so, dass da ein Umdenken erfolgt und, oder ein Erkennen, wir sind auf dem Holzweg mit der bisherigen Strategie. Überhaupt nicht. Ja?
Wer wird denn von internationalen Sanktionen wirklich getroffen, Fritz?
Also da gibt's auch Studien, dass im Grunde, also wenn ich das am Beispiel der Sanktionen gegen Russland. Der Ausgangspunkt war wirtschaftliche Sanktionen und ich habe lange an den Nutzen wirtschaftlicher Sanktionen geglaubt, ja, auch in meiner Doktorarbeit noch vor beinahe 60 Jahren, ja, und weil sie als Alternative zu militärischen Sanktionen, ne, mehr attraktiver erschienen sind und so. Aber betroffen jetzt am Beispiel Russland und Putin und Moskau. Die Idee war, um die Oligarchen zu treffen und dass die auf den Herrn Putin Druck ausüben. Mhm. Also du verderbst uns unser Geschäft, denn wir haben ja unsere Schäfchen ins Trockene gebracht, die außerhalb Russlands. Und wenn das dort blockiert wird, eingefroren wird und so und nicht verfügbar ist oder konfisziert wird, zum Beispiel die Yachten der Oligarchen und so, dann schädigt das unsere Interessen und deswegen, Wladimir, musst du mit dem und dem aufhören und so weiter. Das waren Fehlspekulationen. Ja? Und die Auswirkungen der Sanktionen waren erstmal minimal und Umdenken sowieso nicht, aber hatten zur Folge zum Beispiel, dass der Kurs des Rubel natürlich sehr gelitten hat. Und das betrifft aber wieder die Bevölkerung in erster Linie. Und dass auch an sich die Wirtschaft, die ja sowieso problematisch war, in Russland, noch mehr darunter gelitten hat. Und jetzt die Flucht in die Rüstungsindustrie. In Russland auch, ne? So wie eben in Europa und den USA auch. Und, so. Und die Bevölkerung, und das habe ich auch gezeigt am Beispiel der Irak-Sanktionen und so, wo belegt werden konnte, und das sind wirklich gesicherte Daten, dass so viele der Ärmsten zugrunde gegangen, also gelitten haben, oder durch zum Beispiel, weil dann die Belieferung mit medizinischen Präparaten, Mitteln und so weiter auch gestoppt wurde und so weiter. So viele Todesfälle und so weiter. Und dass immer die Ärmsten der Bevölkerung die sind, die eigentlich dafür büßen müssen. Weil die Reichen und Superreichen sind schlau genug, um dann auch irgendwelche Fluchtwege zu finden. Auch wie zum Beispiel die Schwarze Flotte, mit der dann Russland nach wie vor das ein oder andere exportieren kann. Ja? Und eben diese, ich zitiere da auch dieses Gespräch mit der damaligen US-Außenministerin, die sagt, wie sie damit konfrontiert wurde, wie viele Todesfälle diese Irak-Sanktionen zur Folge hatten. Ja, das ist zwar so, aber es war es wert, sozusagen, ja, um den Saddam Hussein zu stürzen und so weiter. Und wenn wir jetzt schauen, was Irak, was das für ein Chaos ist und wie dann die Warlords, die verschiedenen Stammesführer und so weiter, auch so wie in Libyen zum Beispiel, ne, dann eigentlich das Geschehen, das politische Geschehen beherrschen und so. Und dass da ja überhaupt nicht das, was ja an sich behauptet worden ist, am Beispiel Irak, wir exportieren dorthin Demokratie, wo eben der Saddam Hussein Diktatur eingeführt hat. Ne? Nichts dergleichen. Nicht einmal Coca-Cola-Exporte sind gesteigert worden. Am Beispiel Irak, wo das gut zahlenmäßig auch belegt werden konnte. Aber es gibt eben auch immer wieder solche Erklärungen. Kurzfristig haben die Sanktionen gegen Putin, Moskau, Russland natürlich nicht den erhofften Erfolg gebracht und so weiter. Aber man muss das wirklich langfristig sehen. Wenn man wirklich die mittel- und langfristigen Folgen anschaut, Russland hat neue Absatzgebiete für seine Rohstoffe gefunden. Ja? Natürlich ist da die Nähe zu China eine Rettung gewesen, ne? für Russland, um wirtschaftlich da oder dort doch noch weiter überleben zu können.
Du schreibst im Buch auch über eine Studie, das hat wiederum mich auch sehr, sehr geschockt, dass KI-Systeme in 95% der Fälle zum Atomwaffeneinsatz raten.
Ja.
Was denkst du, warum raten so 95% der KI-Programme tatsächlich zum Einsatz der Atomwaffen? Liegt es daran, dass die KI selbst das Problem ist oder an dem, dass wir KI mit einer Kriegslogik gefüttert haben?
Ja, beides. Ja, warte, Folgendes, nämlich diese 95% beziehen sich auf eine Simulation des King's College in London. Und ich habe das auch genau erwähnt, wer da der Leiter dieser Dinge war. Und da wurde simuliert, welche Handlungsempfehlungen KI gibt, wenn zum Beispiel Grenzkonflikte sind oder wenn ein Angriff eines anderen Landes war, oder wenn ein Regime erlebt, dass es in der Existenz gefährdet ist, ne, weil es zum Beispiel zivilgesellschaftliche Proteste gibt und dergleichen. Und in diese Situationen, die man da simuliert hat, war es so, dass in 95% der Fälle eben taktische Atomwaffen empfohlen wurden. Also überhaupt niemals, dass man mit diplomatischen Mitteln etwas versucht. Das höchste der Gefühle war, dass man vorübergehend mal das Zerstörungspotenzial der eingesetzten Waffen etwas zurückfährt, um dann wieder zuzuschlagen. Aber überhaupt nicht, es gibt ja Alternativen zur Kriegsführung, nicht dergleichen. Und das ist, was du ja selber schon als Antwort geliefert hast, nämlich, weil diese KI-Systeme auf einer Vergangenheitslogik beruhen. Ich habe das von meinem Sohn, der sich mit KI gut auskennt, der ist Berater in dem Bereich, habe mir das erklären lassen. KI funktioniert nur, weil Vergangenheitsdaten genutzt werden, ausgewertet werden. Und in der Vergangenheit war eben die Kriegslogik das Bestimmende in solchen Situationen. Also diese drei Situationen, Grenzkonflikte, Angriff oder System fühlt sich bedroht und so weiter. Und das, was da in der Vergangenheit geschehen ist, das wird akkumuliert und so. Und die KI kann nur Vergangenes weiter fortsetzen, in die Zukunft projizieren. KI ist nicht in der Lage, völlig neue Szenarien zu berücksichtigen, weil es dazu noch keine Fakten gibt. Ja? Höchstens ein paar Überlegungen und dergleichen. Weil die KI beruht auf den Statistiken bereits durchgeführter Aktionen. Und das bisherige Verhalten in diesen drei simulierten Situationen da, in denen eben KI beraten hat oder Ratschläge aufgrund der KI erfolgt sind, all das ist eben vergangenheitsbezogen und Kriegslogik. Also die Fehlerquote war so oft und dann in so und so vielen Fällen sogar taktische Atomwaffen. Und es ist auch wissenschaftlich gut belegt, dass auch sogenannte taktische Atomwaffen auch für den, der sie einsetzt, nicht nur für das Opfer, das damit geschädigt werden soll, aber auch für den, der es einsetzt, negative, also schädliche Wirkungen hat. Ich habe dazu eine Buchempfehlung, nicht mein eigenes, Ulrike Herrmann, Spiegel-Bestseller, ja. Ihr neuestes Buch ist Geld als Waffe. Und das ist leider, das habe ich leider erst lesen können, nachdem schon der Druck meines Buches am Laufen war. Aber in der nächsten Ausgabe, nächsten Auflage, beziehe ich mich darauf. Und diese Ulrike Herrmann stellt auch dar, das, was so mit diesem absurden Steigerungsverhalten als Mechanismus beschrieben wird, als Muster beschrieben wird, wie das eben dazu führt, dass völlig irreal Steigerungen erfolgen, obwohl, und zum Beispiel auch mit den nuklearen Sprengköpfen, obwohl ja der Einsatz absolut Selbstmord wäre, der kleinen wie der größeren. Ja? Und da belegt sie eben diese Forschungen, die ich so noch nicht gekannt hatte, wo eben auch taktische Atomwaffen, und die wurden ja schon eingesetzt, zum Beispiel im Golfkrieg I, Bush Senior. Und wo es ja so ist, dass da amerikanische Soldaten, die dort eingesetzt waren, im Kuwait und so weiter, dass die an Leukämie leiden jetzt, als Folge der Strahlung, der sie ausgesetzt waren. Und auch Prozesse gegen den Staat begonnen haben. Leider aber aufgrund der Interventionen von Versicherungen leider nicht recht bekommen. Aber geleugnet wird, dass das mit dem Einsatz in Golfkrieg zu tun haben könnte. Sondern ihr habt vorher schon Leukämie gehabt oder sowas. Denn damit müsste man ja zugeben, dass das wirklich verheerend ist. Die Ulrike Herrmann beschreibt auch sehr gut, wie hoch die Wartungskosten sind in jedem Land, um das, was da an nuklearen Sprengköpfen da ist, deren Einsatzfähigkeit zu erhalten. Auch das geht in die Milliarden bis Billionen. Nicht die Neuanschaffung, sondern einfach die Wartung. Und noch dazu, sie selber spricht dann auch, so was in meinem Buchtitel ist, die Paradoxie, sie spricht dann auch von der Paradoxie der nuklearen Rüstung. Weil es wird gesteigert, und zwar weiß jeder, du kannst das nie einsetzen. Und darum ist auch diese Abschreckungswirkung ist eine fiktive, weil sowieso Erstschlag oder Zweitschlag keinen Unterschied macht. Es ist das Ende. Mord und Selbstmord.
Aber dennoch ist es doch dieser Punkt, dass die Leute sagen, wir haben zum Beispiel Angst vor Putin, dass er irgendwann eine Atombombe wirft. Und das ist damit auch ein Grund, warum wir immer mehr aufrüsten. Das heißt, es ist schon eine Drohung, die da wie so ein Damoklesschwert schwingt. Und diese Drohgebärden, die natürlich auch aus Moskau oder Washington kommen, werden aufgegriffen und führen zu etwas.
Ja, schon. Ich meine, es wird mit diesen Drohgebärden oder echten Drohungen das in Aussicht stellen. Also man könnte, es gibt sie ja, die Waffen. Nur, wenn man ehrlich wäre, müsste man sagen, Aber einsetzen kann man selber nie, weil das wäre der eigene Untergang. Ja? Aber das wird eben bewusst verschwiegen oder beschwiegen, besser gesagt. Ja?
Aber vielleicht denken die nicht, dass es ihr Untergang wäre, dass sie sagen, ich bombardiere, dann ist das andere Land eben platt. Aber unser Untergang ist es doch nicht. So wie du das ja erzählt hast. In Kuwait, wenn da auch Atombomben gefallen sind, da hast du hier im westlichen Bereich ja recht wenig mitbekommen.
Ja, ich meine, es ist dasselbe Muster. Sie wissen, dass es diese Forschungsergebnisse gibt, genauso wie man weiß, wie das mit dem Klima ist, mit der Klimakatastrophe. Mhm. Und trotzdem gibt es Politiker, die leugnen, dass es überhaupt ein Klimaproblem gibt. Trotzdem, das heißt, wir sind da, aber es ist dann das ganz entschieden, das bewusste Ignorieren. Weil damit müssten wir ja zugeben, dass es einfach Wahnsinn ist, was wir machen. Und sich das nicht eingestehen zu müssen, deswegen wird das ignoriert. Aber die Frage ist auch hier, bitte, Stakeholder, meldet euch zu Wort. Ich meine, es gibt ja wirklich, es ist wirklich unfassbar, dass ein amerikanischer Präsident behauptet, das ist alles Schwindel. Das mit dem Klima. Alles Schwindel. Ja? Wir müssen noch mehr Öl und Gas und so weiter verheizen. Und so. Warum? Weil er verdient am Öl und am Gas.
Ja. Du sprichst jetzt von den Stakeholdern. Fritz, was könnte denn diese Rolle der neutralen Staaten diesbezüglich ganz konkret sein, dass sie also nicht mehr passiv zusehen, sondern dass sie eher aktiv den Frieden auch unterstützen, mitstiften, also dass wir wirklich einen Zeitwandel mal herbeiführen. Ja. Was könnte das sein?
Ja. Also ich plädiere dafür auch, eben dass die wirklich neutralen, also völkerrechtlich neutralen, aber auch die nicht in irgendeinem Bündnissystem, militärischen Bündnissystem sind, also wie lange Zeit Schweden und Norwegen waren, Und Finnland, die waren ja nicht im völkerrechtlichen Sinn neutral, sondern nur nicht Teil der NATO oder des Warschauer Paktsystems und so. Aber ich plädiere auch dafür, dass wenigstens begonnen werden könnte, dass die völkerrechtlich wirklich neutralen Staaten in Europa, das sind leider nur eben neben Österreich, Schweiz, Irland, Malta und Vatikan auch als Staat, ja? Aber der Vatikan wird ja immer wieder aktiv. Also vor allem der Papst jetzt, aber auch Franziskus vorher schon. Und erhebt die Stimme. Aber sie sollten nicht vereinzelt aktiv werden, sondern sagen, Moment, es ist eine Allianz der Neutralen und der Vernünftigen. Und wir versuchen wirklich, alles Mögliche in Bewegung zu setzen, auch über den noch immer bestehenden internationalen Organisationen. OSZE funktioniert teilweise noch immer, denn auch dort gibt es die wöchentlichen Treffen der russischen und der anderen diplomatischen Vertreter Europas. Und bei der OSZE sind ja auch Kanada und Australien und so weiter, also außerhalb Europas, Mitglied dabei. Aussprachen, es gibt Begegnungen und so weiter. Nur da auch noch die Aktion dazu kommen, nicht nur das Palaver. Ja? Mhm. Und das ist wichtig. Und da könnten wirklich die nicht isoliert operierenden, neutralen und ungebundenen Staaten wirklich ein Gewicht in die Waagschale werfen.
Du sprichst im Buch da auch von diesen Windows of Opportunity. Ja, diese Gelegenheitsfenster, die man dann nutzen kann, um dann praktisch in eine Verhandlung, in die Diplomatie, in eine Auseinandersetzung einzusteigen. Ja. Magst du da noch mal ein bisschen was dazu sagen, wie du das meinst?
Ja, ich stelle auch da, wie am Beispiel des Ukraine-Kriegs, weil der noch immer läuft und so, wie es da an die 30 Gelegenheiten gegeben hat und eigentlich immer noch gibt, wenn man genau hinschaut, wo sich die Kriegführenden der Pattstellung bewusst werden. Oder wie jetzt sowas wie, also militärischer Sieg ist, kannst vergessen, auf russischer Seite. Ne? Und wo zum Beispiel solche Dinge wie das Abkommen, das über die türkische Regierung und die Vereinten Nationen seinerzeit zu einem zeitlich begrenzten Vertrag geführt hat, dass eben Getreide aus den Schwarzmeerhäfen der Ukraine und auch Russlands verschifft werden konnte. weil es ein Welternährungsproblem gibt. Die dritte Welt vor allem abhängig ist von diesen Getreidelieferungen und so. Und dass auch Russland zum Beispiel Agrarchemikalien, also Düngemittel, Insektizide und so weiter, verschiffen konnte und exportieren konnte, was im Interesse Russlands und der Ukraine war. Oder Gefangenenaustausch oder Verstorbene, also Gefallene, die dann auch wieder in die Heimat zurückgebracht werden, als Tote und so weiter. Und das sind Momente, wo es überlappende, ähnliche oder gemeinsame, oder zwar nicht gemeinsame, aber wenigstens überlappende, ähnliche Interessen gibt, wo ich sage, da wäre mehr daraus zu machen gewesen. Zum Beispiel dieser Vertrag mit diesen Schwarzmeerhäfen, mit dem Verschiffen von Getreide und so für Russland und die Ukraine, der war bis zum Herbst limitiert. Und dann gab es wieder Verhandlungen, um das zu verlängern, und da gab es einige Fehlverhaltensweisen, wodurch es nicht zu einer Verlängerung des Vertrags kommt. Also in den Verhandlungen lief da was schief, obwohl das Interesse auf beiden Seiten da war. So ein Gelegenheitsfenster, das muss wirklich gesucht. Ich sage irgendeiner anderen Stelle, man muss das sozusagen auf der Lauer liegen. Auch das ist natürlich ein kriegslogischer Ausdruck, auf der Lauer liegen. Aber jetzt in dem Sinn, da gäbe es wieder eine Chance, ja, eine Opportunity, um zu sagen, da wollen die miteinander ins Gespräch kommen. Und wenn es gelingt, da auch bewusst zu machen, welche weiteren Interessen sie haben könnten, und dass sie dann sich verständigen auf bestimmte Aktionen, in denen sie ständig Vertrauensbeweise liefern müssen. Ja, bei der Frage der Kontrolle durch Bosporus und Dardanellen da mit diesen Schiffen, dass da nicht irgendwie dieser Vertrag missbraucht wird, um Munition wieder in die Ukraine zu bringen und so weiter. Also wo sie Vertrauen beweisen müssen und dadurch immerhin nicht total aus Misstrauen und Feindseligkeit miteinander umgehen, sagen, ja, da gibt's was. Wenn es hier gelingt, könnte es dort auch gelingen und dort auch und dort auch. Und diese etwa 30 Beispiele, die da sind, also es gibt mehr als die, die ich angeführt habe. Die Organisation Ärztinnen, Ärzte gegen Atom, die hat eine noch längere Sammlung publiziert. Aber das ergibt sich laufend, ja. Und das erfordert aber, so wie ich das als Bild beschrieben habe, nicht hoch oben in der Loge auf der Tribüne zu sitzen und den Gladiatoren zuzuschauen, sondern so runter in die Arena und Schluss, weg mit den Schwertern und so weiter. Und nicht dieses Gewaltspektakel.
Fritz, du hast jetzt auch angesprochen, die Zivilgesellschaft, Bürger, Bürgerinnen, was sie tun können. Ja. Wen wir jetzt so ein bisschen außen vor gelassen haben, also du hast auch NGOs angesprochen und natürlich auch neutrale Staaten haben wir jetzt gerade angesprochen. Ja, wer ein bisschen außen vor ist, das ist für mich das Unternehmertum. Und zwar hast du ja, so habe ich es in deinem Buch auch verstanden und so habe ich dich auch als Mediator kennengelernt, dass du bei Unternehmen immer wieder auch mit unterstützend, beratend tätig warst, wenn es um den Ausstieg aus Rüstungsproduktionen ging. Was mich zu der Frage bringt, was sind denn so die größten psychologischen oder auch ökonomischen Hürden für eine solche Transformation, dass wir praktisch aus dieser Rüstungsproduktion wirklich ausbrechen können, rauskommen? Und wie könnte die Zivilgesellschaft diesen Prozess mit unterstützen? Hast du da auch eine Idee dazu, einen Gedanken?
Ja gut, die Zivilgesellschaft, da ist das, was wir schon besprochen haben, auch auf diese Art von wirtschaftlicher Betätigung anwendbar. Gibt es ja auch zum Beispiel, ich kann jetzt nur für Österreich sprechen, es hat sich herausgestellt, dass eben Österreich auch bestimmte Halbfabrikate liefert an Israel, die dann eingesetzt werden im Krieg gegen den Iran oder Libanon und so weiter. Ja? Und wo eben wirklich ziemlich starke Proteste begonnen haben. Also bitte, Österreich hat sich neutral erklärt und auch das Liefern von kriegsrelevanten Produkten ist normal auf der Verbotsliste. für neutrale Länder. Also was dann der ein oder andere Kriegführende verwenden kann. Also wenn das bekannt ist, es gibt ja da diese Kategorie der Double-Used Goods, das heißt, die für Kriegszwecke und für zivile Zwecke verwendet werden. Aber da, wo eindeutig ist, das dient der Erzeugung bestimmter Drohnen zum Beispiel, und die aber, und bitte nicht hin und her und sich da aus der Affäre zu lügen, sondern die wirklich für den laufenden Krieg eingesetzt werden. Ja? Und mit der Berufung auf die Neutralität, die obwohl immer wieder Diskussionen angezettelt werden, ob Österreich nicht NATO-Mitglied werden sollte, aber die Neutralität gehört schon zur Identität, kulturellen und nationalen Identität unseres Landes. Ich selber mische da ja auch mit dem Konzept der proaktiven Neutralität, also nicht nur der aktiven, sondern der proaktiven Neutralität. Darüber wäre auch mehr zu sagen. Und also Zivilgesellschaft sehe ich da wirklich schon gefordert. Aber die Frage ist ja wirklich, kommt man auch zu den Entscheiderinnen und Entscheidern in diesen Unternehmen? Wenn ich denke, also Rheinmetall, ja, deutsches Unternehmen oder die britischen oder französischen oder italienischen Rüstungsbetriebe, die die Hauptlieferanten sind, auch was Ukraine betrifft und so. Und wo die Frage wirklich ist, sie machen jetzt unverschämte Geschäfte, ja, auch wenn ich vorhin erwähnt habe, die Verzehnfachung des Aktienkurses und so weiter. Was natürlich im ganzen Bankenwesen natürlich sich herumgesprochen hat, also Anlageempfehlungen oder dass zum Beispiel auch die EU erklärt hat, dass die Atomenergie als grüne Energieform betrachtet werden kann, dass jeder Wissenschaftler, der einigermaßen seriös ist, sagt, das ist absoluter Wahnsinn, ja? Was eben auch die Nutzung der Atomenergie für zivile Zwecke, das Problem der Endlagerung und so weiter, ist überhaupt nicht gelöst. Und würde man das mit in die Kostenkalkulation einbeziehen, ja, würde sich herausstellen, also Atomstrom ist unbezahlbar. Gut, es wird weniger fossile Energie, also Nutzung der fossilen Energiestoffe, das schon, aber ich meine, die anderen Dinge darf man nicht ausblenden. Aber jetzt, da wo ich konkret, hatte das nicht so oft, aber ich hatte das mit zwei Unternehmen, wo es so war, dass der Betriebsrat, unterstützt von der Gewerkschaft, eigentlich aktiv geworden ist und auf die Unternehmensführung eingewirkt hat, sagen, wir müssen aus der Produktion dieser Hohlkörper aus Metall, die später mit Chemie gefüllt werden, oder diese Kettenfahrzeuge, so sind das so neutrale Bezeichnungen für Panzer, da müssen wir aussteigen. Dieselbe Technologie können wir für andere Dinge nutzen, also für die Transformation der Rüstungsindustrie in zivile. Und vor allem, wenn man sich überlegt, die Chancen, die auch durch die Verknappung jetzt des Öls, Irankrieg und so weiter, die enormen Chancen, wirklich ernsthaft mit erneuerbarer Energie weiterzumachen. Ja? Und nicht zu sagen, naja, gut, dann müssen das überbrücken, später fließt das Öl wieder in großen Mengen und dann ist das Problem gelöst. Statt zu sagen, jetzt, wo absolut auch es sozusagen keine Alternativen gibt, jetzt alles zu tun, um zu investieren in die Innovation in diesem Energiebereich und so. Da gibt es genug Chancen für das Wirtschaften und so. Aber in dem, ich habe das kurz erwähnt, ein Beispiel, wo eben der Betriebsrat gesagt hat, wir finden das wirklich aus humanistischen Überlegungen heraus unvertretbar, dass wir zum Beispiel Rüstungsgüter nach Chile liefern, damals Pinochet-Diktatur, oder an die anderen Militär, Diktaturen, die es da in Südamerika gegeben hat und so. Ne? Jetzt geht es um Arbeitskräfte, aber wir können wirklich mit unserem Know-how, mit unserer Technologie wirklich aus dem Rüstungsgeschäft aussteigen und sind nicht brotlos und so. Das heißt aber wirklich, dass vor allem mit der Forschung und Entwicklung und so engste Zusammenarbeit gesucht wird und auch immer wieder Querdenkende mit in die Forschungs- und Entwicklungsabteilungen geholt werden. Ich habe das mit der chemischen Industrie erlebt, mit Kunstdüngern und so weiter und mit Insektiziden und Pestiziden und so weiter, die bestimmte Firmen da produziert haben. Und wo dann es gelungen war, bestimmte Wissenschaftler ins Unternehmen einzuladen und zu sagen, also Moment, wissen wir eigentlich, welche Umweltschäden, zum Beispiel in Holland ist das Riesenproblem, welche Umweltschäden durch die Überdüngung entstehen mit den Chemikalien, das ganze Grundwasser kontaminiert wird und so weiter. Und wo es gar keine Wahl mehr gibt, als damit aufzuhören und mehr die biologische Landwirtschaft zu fördern. Ja? Aber das heißt, dass die Forschung und Entwicklungsbereiche in den Unternehmen, die bisher praktizierte Strategie, nämlich Rüstungsgüter zu produzieren, eingestellt waren, dass die im Denken sich auf andere Optionen einstellen müssen und sagen, ja, wir können mit dem Know-how auch das und das an Wirtschaftsgütern produzieren. Aber es ist natürlich einfacher gesagt als getan, aber ich setze da durchaus, zum Beispiel, ich habe das kurz erwähnt, es gab in Großbritannien auch eine große, ganz starke Aktion der Gewerkschaftsverbände, alle Unions dort, die sagen also statt Rüstung in Gesundheitssystem und Bildung und das. Und wir, die Arbeitnehmer und so weiter, wir selber finden es wichtig, dass wir nicht in einem Wirtschaftszweig tätig sind, der eigentlich Unmenschliches in die Welt setzt.
Fritz, habe ich dir jetzt irgendeine Frage nicht gestellt, die du wahnsinnig...
Ja.
Ja, viele. Wir sind jetzt bei der Stunde für den Podcast, deswegen habe ich jetzt gedacht, ich stelle dir einfach mal die Frage, welche Frage denkst du?
Na gut, also mir ist ja ganz wichtig im Kapitel 4 die Wirksamkeit gewaltfreier Kampagnen. Ja? Und meine, da wäre natürlich vieles zu sagen, weil das eine ist die Sicht auf die Probleme und vielleicht welche Möglichkeiten gibt es, um da rauszukommen? Ja, haben wir auch angesprochen. Aber das andere ist, es gibt wirklich diese empirischen Nachweise, dass die gewaltfreien Kampagnen ganz andere Wirkungen erzielt haben. Und mir gefällt so dieser Satz, den eine Autorin des Buches über die gewaltfreien Strategien, Erika Chenoweth, und Maria Stephen, aber sie hat in einem Vortrag, den ich mir angeschaut habe, einen YouTube-Vortrag in Amerika, hat sie gesagt, die Mächtigen sind nicht so stark, wie sie scheinen und die Gewaltfreien sind stärker, als sie denken. Also das ist natürlich ein Gebiet, da wäre wieder eine Stunde dafür.
Fritz, für den heutigen Podcast sage ich dir erstmal Dankeschön und dann sage ich einfach mal bis bald.
Ich danke dir für die Möglichkeit, über diese Erfahrungen und über die ganzen empirischen Daten wirklich ins Gespräch zu kommen und dass es auch unter den Menschen, die sich das anhören und anschauen und so weiter, dass bei denen auch Anstöße möglich werden, sagen, ja, Moment, ich bin auch eine oder einer, der da oben auf der Tribüne sitzt und zuschaut, vielleicht müsste ich doch mal runtergehen und meine Handlungsmöglichkeiten wirklich überhaupt wahrnehmen und dann auch nutzen. Ja. Und dafür danke ich dir, denn das ist ein wichtiger Beitrag, dass das wirklich auch weiter Ausbreitung findet, bekannt wird und ernst genommen wird.
Ja, deswegen darf man an der Stelle schon sagen, ran ans Buch. Das Buch heißt Die Paradoxie des Wettrüstens zum Konfliktmanagement geopolitischer Krisen. Es lohnt sich, es zu lesen und danach dann auch zu agieren. Danke, Fritz. Vielleicht. Das war eine Folge von Soziologische Perspektiven, einem Podcast zu politischen und menschlichen Impulsen. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuhören und freue mich über ein Feedback zur Podcast-Folge sehr. Abonnieren Sie diesen Podcast gerne auf Ihrem Lieblingskanal und hinterlassen Sie bitte eine Bewertung, zum Beispiel bei Apple Podcast oder bei Spotify. Und da fällt mir noch ein weiterer wichtiger Punkt ein. Bitte empfehlen Sie diesen Podcast weiter und fühlen Sie sich herzlich eingeladen, Gäste für diesen Podcast zu empfehlen. Ich freue mich, wenn wir beim nächsten Gespräch wieder zusammenfinden. Sie sich auch?